liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kästen. Lieben Zuhörer, ich freue mich, dass Sie heute wieder zuhören zu unserer neuen Sendung in der Reihe Die dreifache Engelsbotschaft. Wir wollen heute wieder das Thema betrachten, was wir schon letztes Mal begonnen haben zu betrachten, nämlich die Frage, welcher ist Gottes Ruhetag, Sabbat oder Sonntag? Das ist eine ganz wichtige Frage, auch wenn Sie das jetzt noch nicht so verstehen, aber wenn Sie uns weiter zuhören, werden Sie begreifen, warum diese Frage so elementar wichtig ist. Bevor wir das Wort Gottes aufschlagen und bevor wir tiefer gehen in diesen Gegenstand, möchten wir Gott bitten, dass er uns Weisheit und Verständnis aus seinem Wort schenkt. Lieber Vater, wir wollen dich bitten im Namen Jesu, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir dein Wort richtig verstehen. Hilf jedem Zuhörer, dass er auch erkennt, dass es dein Wort ist, das zu unserem Herzen spricht, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Schenk uns deinen Heiligen Geist zum rechten Verständnis deiner Wahrheiten. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Sabbat oder Sonntag, warum ist das jetzt für uns so wichtig? Wenn Sie uns bereits zugehört haben über den vergangenen Malen, werden Sie mitbekommen haben, dass wir uns mit der dreifachen Engelsbotschaft befasst haben. Und hier wird ein Tier genannt. Das ist immer eine Macht in der Symbolsprache der Bibel. Und dieses Tier, diese Macht, hat ein Mahlzeichen. Wir haben diese Dinge identifiziert. Das Tier ist niemand anderes als der Antichrist schlechthin. Und wir haben diesen Antichristen als das Papsttum identifiziert. Viele Merkmale gibt die Bibel dazu und wir haben alle angewandt und geprüft und erkannt, nur eine Macht kann gemeint sein, nämlich die des Papsttums. Wenn Sie das näher interessiert, beziehungsweise wenn Sie die vorangehenden Sendungen nicht gehört haben, hören Sie uns weiter zu bis zum Ende, denn dann sagen wir unsere Telefonnummer und Adresse an, dann können Sie gerne uns anrufen oder schreiben und die Sendung, die Sie verpasst haben, die diesen Gegenstand betrachten, bei uns bestellen. Wir haben auch gesagt, dass das Papsttum das Gesetz geändert hat. Und das ist genau das, was der Prophet Daniel weissagt in Daniel 7,25. Er sagt, er wird sich unterstehen, Festzeit und Gesetz zu ändern. Und vergleichen Sie einmal den Katechismus, ob römisch oder katholisch, mit den 10 Geboten der Bibel. Auch wenn Sie eine katholische Bibel nehmen, Sie werden einen Unterschied feststellen. Nämlich das zweite Gebot wurde völlig gestrichen. Dadurch waren es nur noch 9. Man hat dann das 10. biblische Gebot in 2 geteilt, sodass man wieder die Vollzahl 10 hatte. Und hat obendrein noch das ursprünglich 4. Gebot, Gedenke des Sabbattages, das du in heilig hältst, umgeändert in die Sonntagsanbetung. Man hat also den Ruhetag, den Gott eingesetzt hat zu Beginn der Schöpfung, umgeändert in den Sonntag und hat ihm einen ganz anderen Sinn gegeben. Wenn sowas auf weltlicher Ebene geschieht, dann spricht man von einem Staatsstreich, von einer Rebellion. Aber genau das ist es ja, was Satan im Himmel angefangen hat. Er hat sich gegen das Gesetz Gottes erhoben und diesen Streit auf der Erde fortgesetzt. Deswegen sagt auch die Bibel, dass dieser Antichrist, das Papsttum, Satans Stellvertreter auf Erden ist. Der Papst ist nicht der Stellvertreter Christi auf Erden, sondern der Stellvertreter Satans. Wenn wir Offenbarung 13 studieren, dann finden wir dieselbe Aussage in der Bibel wieder. Jetzt haben wir aber gesagt, dass eine Zeit kommt, in der dieses Mahlzeichen des Tieres jedem Menschen aufgezwungen wird. Wir haben auch das Mahlzeichen des Tieres identifiziert. Dieses besondere Merkzeichen der Autorität des Papsttums ist die Sonntagsfeier. Nämlich, sie sagen, gerade weil wir das Gesetz Gottes geändert haben, zeigen wir dadurch unsere Autorität, unsere Macht. Auch wenn Sie hierüber die Kassette bestellen wollen, rufen Sie uns am Ende der Sendung an. Die Prophezeiung in Offenbarung 13 sagt uns, dass einmal in der ganzen Welt Sonntagsgesetze erlassen werden, die jeden vor die Frage stellen, wem möchte ich mehr gehorchen, Gott oder den Menschen? Das ist die entscheidende Frage. Der Sonntag wurde anstelle des Sabbats eingeführt und stellt damit den Menschen vor die Frage, wessen Gesetz muss ich akzeptieren, wessen Gesetz nehme ich an, Gottes Gesetz oder Menschengesetz? Also ist die Frage gar nicht, was... Also geht es nicht darum, hier einen bestimmten Tag zu definieren, sondern es geht darum, wem will ich mehr gehorchen, Gott oder den Menschen? Das Sabbatgebot in den 10 Geboten spricht ganz deutlich von dem 7. Tag. Wir können das nachlesen in 2. Mose 20, in den Versen 8 bis 11. Hier spricht es ausdrücklich vom 7. Tage. Es nennt nicht irgendeinen Tag, sondern es nennt hier ausdrücklich den 7. Tag. Jetzt wollen wir mal die biblische Definition hören von dem 7. Tag. Und die finden wir in Lukas Kapitel 23. Wenn Sie eine Bibel zur Hand nehmen, können Sie mit mir aufschlagen, Lukas 23. Und wir stellen uns die Frage, welcher ist der 7. Tag? Hier finden wir die Situation, dass Christus gekreuzigt wurde. Er starb am Kreuz von Golgatha und ein gewisser Josef, ein Ratsherr aus Arimathea, der kam und bat Pilatus um den Leib Jesu. Und dann heißt es in Lukas 23, Abvers 54, und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Der Rüsttag war der Tag, an dem der Leibnahm Jesu vom Kreuz genommen wurde und in ein Grab gelegt wurde. Rüsttag ist der Vorbereitungstag auf den Sabbat, der Tag vor dem Sabbat, an dem sich jeder zurüsten, also vorbereiten sollte. Das war der Tag, an dem Christus starb. Dann heißt es in Vers 55, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Also, wir haben den Rüsttag, da als Christus starb, und dann haben wir den Ruhetag, den Sabbattag. Erstmal zeigt das, dass der Sabbat auch über den Tod Christi hinaus seine Gültigkeit beibehält. Und außerdem zeigt uns das etwas ganz Besonderes, denn welcher Tag ist denn der Tag, an dem die Welt der Kreuzigung Christi gedenkt? Das ist der Karfreitag. Also zeigt das, dass jeder akzeptiert, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt wurde und der darauffolgende Tag ist der Tag, an dem er im Grabe ruhte. Und an dem auch die Bibel sagt, in den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Und was geschah am darauffolgenden Tag? Lukas 24, Vers 1 sagt, aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab. Und was fanden sie? Christus war auferstanden. Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Deswegen sprechen wir auch vom Auferstehungssonntag, weil der Sonntag der Tag der Auferstehung ist. Also, der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist der biblische Ruhetag, der Sabbat. Welcher Tag ist zwischen Freitag und Sonntag? Der Samstag. Also haben wir hier eine biblische Definition von dem, was Sabbat ist. Der Sabbat, der 7. Tag der Woche, ist der Samstag. Es ist auch unter den Theologen gar kein Zweifel. Ich werde Ihnen auch gleich noch einige Zitate dazu vorlesen. Aber nehmen Sie einmal einen christlichen Kalender. Ich sage einen christlichen Kalender. Keinen weltlichen, sondern einen christlichen Kalender, an dem der Sonntag an erster Stelle steht. An jedem christlichen Kalender steht der Sonntag an erster Stelle. Mag er auch rot sein oder besonders hervorgehoben, aber er steht an erster Stelle. Also akzeptieren auch Sonntagshalter, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Eine andere Frage ist, warum ist der Mittwoch? Natürlich, weil er in der Mitte der Woche ist. Und der Mittwoch ist nur dann in der Mitte der Woche, wenn wir vom Sonntag zu zählen anfangen. Da ist der Sonntag, der Montag, der Dienstag, 3 Tage vor dem Mittwoch und Donnerstag, Freitag, Samstag, 3 Tage hinter dem Mittwoch. Nur so, wenn der Sonntag der erste Tag der Woche ist, ist der Mittwoch. Deswegen heißt er ja Mittwoch, weil es immer so gewesen ist, weil überhaupt keiner jemals daran Zweifel hatte, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist. So ist es immer gewesen und alle sonntagshaltende Theologen werden Ihnen das auch bestätigen. Wenn wir jetzt einmal den Samstag in verschiedene Sprachen übersetzen, dann wird uns auch einiges klar, nämlich, dass der Samstag in den verschiedenen Sprachen vom Sabbat sich ableitet. Wenn wir das Wort Samstag ins Hebräische übersetzen, dann heißt das Shabbat. Im Griechischen heißt der Samstag Sabbaton. Im Lateinischen heißt der Samstag Sabbatum. Im Russischen heißt der Samstag Subota. Im Polnischen heißt der Samstag Sobota. Im Italienischen heißt der Samstag Sabato. Im Spanischen und Portugiesischen ebenfalls Sabado. Und das zeigt uns, dass der Samstag wirklich der 7. Tag der Woche ist. In der ganzen Geschichte ist er das gewesen, und wenn wir uns an den Juden orientieren, bei denen die Erscheinung Christi überhaupt keinen Effekt hatte auf die Samstagheiligung, auf die Sabbatheiligung, dann sehen wir, die Juden feiern heute noch den Sabbat am 7. Tag der Woche, nämlich am Samstag. Von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Jemand mag jetzt aber sagen, der Sabbat, der gilt ja nur für die Juden. Das hören wir gelegentlich. Aber möchte die Gegenfrage stellen, hat Gott denn den Sabbat nur für eine bestimmte und auserwählte Menschengruppe geschaffen? Und sollte der Segen seines heiligen Tages nur einem Volk zuteil werden? Christus selber gibt darauf eine ganz klare Antwort, indem er sagt, in Markus 2, Vers 27, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Nicht um des Juden willen, sagte er, sagt um des Menschen willen. Gott hat den Sabbat bei der Schöpfung für alle Menschen eingesetzt und vorgesehen. Und die Bibel sagt, dass Gott sein Schöpfungswerk mit der Heiligung des 7. Tages vollendete. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 1. Mose Kapitel 2, Vers 2 und 3. Hier hat der Sabbat seinen Ursprung. Der 7. Tag wurde von Gott nach der Schöpfung besonders gesegnet und geheiligt. Er soll ein Gedenken sein an die Schöpfung. Das ist auch die Begründung im Sabbatgebot. Wir sollen den Sabbattag heiligen, weil Gott Himmel und Erde in 6 Tagen machte und ruhte selbst am 7. Tage. Sein ewiges Gedenken, dass Gott der Schöpfer ist. Das zeigt uns, dass die Feier des Sabbats gar keine jüdische Angelegenheit ist. Der Sabbat erinnert beständig an den Schöpfer Gott, der in 6 Tagen Himmel und Erde schuf. Und der Sabbat war schon 2500 Jahre alt, bevor es den ersten Juden überhaupt gab. Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel nehmen, um das zu verdeutlichen. Nämlich die Bibel. Die ganze Bibel wurde von Juden geschrieben. Propheten Jesaja, Jeremia waren alle jüdischer Abstammung. Der Apostel Paulus, Petrus und Johannes, die gehörten alle zum jüdischen Volk. Und dennoch behauptet keiner, die Bibel sei nur für die Juden bestimmt. Heute finden wir die Bibel in allen Ländern der Erde und ihre Botschaft gilt für alle Menschen, nicht nur für die Juden. Genauso ist es mit dem Sabbattag. Der Sabbat hat seinen besonderen Segen für alle Menschen bereit. Denn er steht auch in den 10 Geboten, die verbindlich sind für alle Menschen. Das ist etwas, was wir begreifen müssen, sonst gehen wir hier in die Irre. Man kann auch fragen, für wen gelten denn die 10 Gebote? Prediger 12, Vers 13 sagt uns hier Folgendes. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Prediger 12, Vers 13. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Sagt nicht für alle Juden, es heißt hier für alle Menschen. Jetzt mag auch jemand sagen, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Was heißt das? Dass das Gesetz Gottes für uns nicht mehr gültig ist? Das ist offensichtlich nicht ganz richtig, denn Christus sagt ja selbst, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Also muss an dieser Überlegung etwas falsch sein. Aber wollen wir das mal mit folgendem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, ein Mann hat ein Verbrechen begangen, sitzt im Gefängnis und wird nun eines Tages unerwartet durch einen Gnadenakt frei, so wie es mit uns Sündern auch geschieht. Der Gefangene empfängt nun etwas, das er nicht verdient hat. Befreit ihn die empfangene Gnade und geschenkte Freiheit von jeglicher Verpflichtung dem Gesetz gegenüber? Nein, in Wirklichkeit hat er mehr denn je die Verantwortung, dem Gesetz des Staates zu folgen. Als einmal ein angehender Evangelist mit einem Studienkollegen sein Schulgeld durch Verkauf christlicher Literatur erwarb, dann kamen sie auch zu einem Bäcker. Und dieser Bäcker sagte ihnen, er sei ein gläubiger Mann und im Kirchenvorstand tätig. Sie kamen dann auch auf den Willen Gottes und die Bedeutung des Gesetzes zu sprechen. Und da sagte er, ach, ihr seid Gesetzesmenschen. Christus hat uns vom Gesetz befreit. Er hat das Gesetz abgeschafft. Wir stehen jetzt unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Aber anstatt eine weitere Antwort zu geben, nahm einer dieser beiden jungen Männer ein Brot aus dem Regal und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Und sie waren noch gar nicht weit gekommen, da hörten sie die Stimme des Bäckers hinter sich rufen: »Hallo, was erlauben Sie sich? Das ist Diebstahl! Geben Sie sofort das Brot zurück!« Seelenruhig drehten sie sich um, und einer der beiden sagte: »Ja, was wollen Sie denn? Christus hat mich vom Gesetz befreit. Er hat's abgeschafft, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Ich bin kein Dieb. Das Gesetz, du sollst nicht stehlen, gilt für mich nicht mehr.« »Ja, so war das aber nicht gemeint«, erwiderte der Bäcker. Man reichte ihm das Brot mit den Worten: »Also ist das Gesetz doch noch gültig.« Und hoffentlich hat dieser Mann auch verstanden, was ihn mit dieser Lektion mitgeteilt werden sollte. Wenn jemand seine Sünde bekennt und die Vergebung Jesu annimmt, dann steht er nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes, sondern er ist frei aus Gnaden. Aber kann er jetzt sagen, ich stehe in der Gnade, das alte Gesetz brauche ich nicht mehr zu halten? Wird ihn das Gesetz bei einer erneuten Übertretung nicht umso mehr schuldig sprechen? Lassen wir uns nicht täuschen, die Bibel sagt, Übertretung des Gesetzes ist Sünde, im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Das ist es auch für jeden bekehrten Menschen. Wenn ein Mensch die Gnade Christi angenommen hat, befreit ihn das von dem Zwang, weiter zu sündigen, aber niemals von der Notwendigkeit, das Gesetz zu halten. Die Tatsache, dass wir unter der Gnade stehen, erlaubt uns doch nicht, eines der Gebote zu missachten. Deswegen sagt ja auch Paulus in Römer 6, Vers 15: »Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne.« Das ist genau das Problem, was wir haben, was Paulus hier anspricht. Er sagt, das Gesetz wird nicht aufgehoben, dadurch, dass wir unter der Gnade sind. Wir könnten nämlich genauso fragen, dürfen wir die Ehe brechen? Brauchen wir Vater und Mutter nicht zu ehren? Können wir Lügen stehlen oder den Namen Gottes missbrauchen, nur weil wir unter der Gnade sind? Warum soll denn die Gnade den Sabbat aufheben und den Sonntag einsetzen? Warum soll denn die Gnade das ewig gültige Gesetz Gottes verändern? Das ist ein völlig absurder Gedanke. Das wird auch deutlich, wenn wir uns das Neue Testament bezüglich der Sabbatheiligung anschauen. Wie hat Christus, unser Vorbild, den Sabbattag heilig gehalten? Was hat er getan? In Lukas 4, Vers 16 heißt es: Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Unser Vorbild, unser Heiland, ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Sabbat für Sabbat ist er zur Gemeinde gegangen und ist uns auch damit ein Vorbild im Gehorsam gegenüber den 10 Geboten geworden. Aber noch etwas anderes aus dem Munde Jesu soll uns sehr wichtig sein, denn ein Text in Matthäus 24 zeigt uns, dass das Sabbatgebot auch bis zur Wiederkunft Christi und sogar noch darüber hinaus Gültigkeit besitzt. Ihm wird die Frage gestellt, was denn nun die Zeichen der Wiederkunft sind. Und er zählt eine ganze Menge auf und sagt, dass Verfolgung kommen wird. Und was für Verfolgung, das wissen wir jetzt schon aus den vorangehenden Sendungen, nämlich ein Konflikt um das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Und in dieser Zeit sagt Christus, dass wir beten sollen. Wofür? Nämlich, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Das ist Matthäus 24, Vers 20. Christus sagt, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Macht also deutlich, dass der Sabbattag ein besonderes Gebetsanliegen sein soll bis zur Wiederkunft Christi. Ein ganz, ganz deutlicher Text, der uns zeigt, dass die Sabbatheiligung bis zum Ende der Zeit aufrechterhalten bleiben soll. Auch die Apostel haben den Sabbat gehalten, kann man durch die ganze Apostelgeschichte hindurch lesen. Und für uns ist das besonders wichtig, dass wir sehen, dass unser Heiland selbst uns erstens ein Vorbild in der Sabbatheiligung gewesen ist, zweitens aber auch sagt, dass wir selber darum beten sollen, dass in der Verfolgungszeit, am Ende der Zeit, wo es um das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes geht, darum beten sollen, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Das zeigt doch die Wichtigkeit dieses Gebotes. Das zeigt doch die Unumstößlichkeit, die Ewigkeit der 10 Gebote, einschließlich des Sabbatgebotes. Und wenn Sie zu der Schar gehören wollen, von der geschrieben steht, hier sind Sie, die da halten die Gebote Gottes, dann fordert sie der Heiland selbst auf: Halten auch Sie den Sabbat. Halten Sie ihn von Herzen. Nennen Sie ihn eine Lust, wie der Prophet Jesaja schreibt. Die Bibel sagt deutlich, dass wir an diesem Tag nicht arbeiten sollen. Haben Sie eine Arbeitsstelle, wo Sie am Sabbat erscheinen müssen? Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, legen Sie Ihren neuen Glauben vor und Gott wird Wunder wirken in Ihrem Leben, selbst wenn es darum geht, diese Arbeitsstelle aufzugeben. Gott hat etwas Besseres für uns bereit. Gott wird den belohnen, der ihm treu und gehorsam ist. Komme, was wolle, wir haben noch größere Schwierigkeiten durchzustehen als nur den Verlust eines Arbeitsplatzes. Die Bibel kündigt uns Verfolgung an. Die Bibel kündigt uns an, dass Sonntagsgesetze uns zwingen werden, den Sabbat zu entheiligen. Aber Gott warnt uns davor, dieses Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, den Sonntag anzunehmen. Christus ist dafür am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat sein Leben gelassen, er ist verblutet, weil wir das Gesetz übertreten haben, auch das Sabbatgesetz. Und haben Sie das bisher nicht gesehen, dann gilt auch für Sie, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Aber jetzt, wenn Sie mehr Licht haben aus dem Worte Gottes, dann folgen Sie dem Pfad, den Christus seine Jünger führt, damit Sie auch zu der Schar gehören, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Auch das ist ein Text aus der Offenbarung, Offenbarung 14. Sehen Sie, wie wichtig dieser Gegenstand ist. Gott möchte ein Volk haben und dieses Volk hat ein besonderes Siegel. Und dieses Siegel ist der Sabbat. Das ist Hesekiel 20, Vers 12 und 20. Das Siegel für sein Volk ist das Sabbatgebot. Für alle Menschen stellt sich die Frage, wem wollen wir mehr gehorchen, Gott oder dem Menschen? Gedenken Sie daran, dass Christus auch für Sie persönlich gestorben ist, auch für Ihre Gesetzesübertretung. Und er verheißt uns ein Leben, bei dem seine Gebote in unser Herz geschrieben sind. Die Gnade, die Gott für uns bereithält, drückt sich darin aus, dass wir nicht mehr sündigen müssen, sondern dass wir dazu übergehen können, Gottes Gesetz ganz heilig zu halten, dass wir seinen Charakter in unserem Leben verwirklichen können. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die herrlichste Verheißung, die uns überhaupt jemand geben kann, hat uns Christus darin gegeben, in der Gnade sein Gesetz ganz heilig zu halten. Lassen Sie sich nicht täuschen, das Gesetz ist weiterhin gültig. Der Sabbat ist weiterhin gültig, ewig gültig. Entscheiden Sie sich heute, den Sabbattag heilig zu halten. Entscheiden Sie sich heute, Gott zu folgen, Gott gehorsam zu sein, das zu tun, was die Bibel sagt. Denn Christus sagt, liebt ihr mich, haltet meine Gebote. Und Hebräer 3, Vers 15 sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Das ist die Aufforderung an uns, wenn wir etwas erkannt haben aus dem Wort Gottes, dies auch zu befolgen. Ansonsten kann uns Gott nicht weiterführen und wir bleiben in der Finsternis. Hesekiel 20, die Verse 18 bis 20 sind auch sehr eindringlich. Hier heißt es, ihr sollt nicht nach den Geboten eurer Väter leben und ihre Gesetze und ihre Tradition sollt ihr nicht halten und euch nicht unrein machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Nicht nach den Traditionen sollen wir handeln, sondern nach dem Wort Gottes.
Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen. Sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Sie können auch Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Bibelkurs bestellen wollen oder wenn Sie Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt abfordern wollen, unter der Rufnummer 431-1647, 431-1647, die Faxnummer hat die Endnummer 57. Oder Sie schreiben an die MEFAG, M-E-F-A-G, in der Elstergasse 21, in 13505 Berlin noch einmal MEFAG, MEFAG in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten, zur gleichen Zeit hier auf 92,6 im OKB. Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Alle zwei Wochen rufen Sie uns an für die aktuellen Sendezeiten 431 1647. Erfragen Sie auch telefonisch unsere Internetadresse. Noch einmal die Nummer 431 1647. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten. Verabschiede mich als Sendeverantwortlicher. Mein Name ist Hermann Kästen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Musik.